Väterchen. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Zustimmung bekomme, sondern dass alle aufmerksam dabei sind. Deswegen wollen wir gleich ganz massiv einsteigen. Wir haben gesehen, die Offenbarung hat in sich das Prinzip. Immer erst ein Blick in die himmlische, göttliche Welt und dann erst ein Blick auf die Erde und was dort geschieht. Immer erst sehen, wer ist im Regiment, wer hat das Kommando und dann erst, wie wirkt sich das unten auf der Erde aus. Und so haben wir gestern Abend die beiden Zentralkapitel angeschaut. Gott sitzt auf dem Thron, majestätisch, herrschend, da ist keine Panik, Gott braucht kein Krisenmanagement. Gott sitzt auf dem Thron und dann in Kapitel 5. Und wirkt durch seinen Sohn. Gottes Heilsplan vollführt sich in Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Wer den nicht sieht, der hat keinen Blick für Zukunft, noch für Geschichte, noch für Sinn in dem Ganzen. Wir haben gesehen, wie in Kapitel 5 deutlich wird, er ist der einzig Würdige, der die Rolle des Planes Gottes nehmen darf, die Siegel öffnen und damit den Plan Gottes in die Realität umsetzen. Und wenn wir jetzt in Kapitel 6 hineingehen, dann sehen wir das ganz, ganz massiv. Und da steht geschrieben, ich lese wieder auszugsweise und kommentiere in größeren Zusammenhängen. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm! Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend und um zu siegen. Das Erste, was jetzt geschieht, nachdem vom Himmel her das Kommando gegeben wird, ist, dass aus einer Gruppe von vier unterschiedlich farbigen Pferden jetzt ein weißes Pferd antritt, auf dem eine Person sitzt, die alle Kennzeichen des Siegers hat. Das weckt natürlich die Frage, wer ist das? Wer tritt hier auf als erste Schlüsselperson? Wer ist es, der hier auf dem weißen Pferd sitzt? Wenn wir ins Altertum hineinschauen, dann hat jeder sofort verstanden. Nach einer siegreichen Schlacht zogen die Kaiser, die Könige, die Heerführer auf einem weißen Pferd reitend vor ihren Truppen in der großen Triumphparade in die Hauptstadt ein. So auch hier. Und von daher sind viele Bibelleser, viele Bibelausleger zu dem Gedanken gekommen, das muss Jesus Christus sein, der hier wiederkommt. Oder andere sagen, das ist der Siegeszug des Evangeliums. Aber beides kann nicht richtig sein. Denn wir müssen jeden Text im Zusammenhang des umliegenden Textes betrachten. Denn diesem Reiter auf dem weißen Pferd folgt ein Reiter auf einem roten Pferd. Dann folgt ein Reiter auf einem schwarzen Pferd und dann folgt ein Reiter auf einem fahlen Pferd. Dem weißen Reiter folgen Krieg, Not und Tod. Nun, Jesus folgen nicht Krieg, Not und Tod. Deswegen kann diese Auslegung nicht richtig sein. Dem Siegeszug des Evangeliums folgen auch nicht Krieg, Not und Tod. Wer ist dann diese geheimnisvolle Gestalt? Diese so brillante, schillernde, diese so faszinierende Gestalt. Es ist keine andere Gestalt als die des Antichristus. Nun ist dieser Begriff absolut negativ besetzt unter Christen und auch unter anderen. Man versteht darunter immer gleich etwas Dunkles, Düsteres, Schwarzes, Schreckliches. Das ist so geprägt vom Mittelalter her, wo man meint, der Teufel komme mit Hörnern, mit Pferdefuß und mit Schwefelgestank. Nein, nein. Die Gestalt, die hier auftritt, das ist die Gestalt des großen Verführers. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 43 zu den jüdischen Führern ein sehr, sehr bezeichnendes Wort. Er sagt: Ich bin in meines Vaters Namen gekommen und ihr nehmt mich nicht an. So ein anderer, beachtet den ausdrücklichen Singular, die Einzahl, so ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr annehmen. Die griechische Vorsilbe anti muss nicht durchgängig mit gegen, wider übersetzt werden, sondern unter bestimmten grammatikalischen Voraussetzungen bedeutet anti auch anstatt. Hier tritt der Anstatt Christus auf. Der Pseudo-Messias, den die Juden annehmen werden als Messias, den die Völker am Ende feiern werden als den großen Friedensbringer, die charismatische, brillante Figur, die scheinbar alle Probleme lösen wird. Und schreit nicht die Welt zunehmend danach, dass endlich einer kommt, der diesen Wirrwarr in die Hand nimmt und Ordnung hineinbringt? Schreit nicht die Intoleranz der Religionen danach, dass einer kommt und das alles zusammenfügt? Schreit nicht das Weltwirtschaftssystem mit den ganzen Unausgewogenheiten danach, dass jemand das alles kanalisiert? Schreit nicht die politische und die militärische Situation danach, dass einer sagt, alles hört auf mein Kommando? Und nun müssen wir Folgendes bedenken. Gott ist Gott von Ewigkeit. Satan ist nicht Gott. Satan hat einen Anfang. Er ist der gefallene Engel, wenn auch einer der höchsten, aber er ist ein Geschöpf. Ihm fehlt zur Göttlichkeit die Ewigkeit. Aber in seiner Rebellion gegen Gott, da ist ja der tiefste Beweggrund der: Ich will selber Gott sein. Und das wesentliche Attribut des Gottseins ist, dass er Anbeter hat, die dieses Gottsein bestätigen. Der Teufel sucht Wesen, die ihm diesen Anspruch bestätigen. Er ist Gott. Luther hat ja mal ein treffendes Wort gesagt. Der Teufel ist der Affe Gottes, der ihm alles nachäfft. Und weil er selber das Original nicht ist und hat, darum fälscht er. Satan ist ein Genie der Fälschung. Schau, alle wertvollen Dinge werden gefälscht. Wenn dir jemanden 73 Franken Geldschein anbietet, dann merkst du auch, wenn du halb blind bist, das ist Falschgeld. Weil es den 73 Franken Geldschein nicht gibt. Aber einen guten 100 Franken Geldschein, der sorgfältig gefälscht ist, da muss man schon Kenntnisse besitzen, um zu erkennen, stimmt das Wasserzeichen, ist der Folienstreifen richtig und anderes mehr. Niemand fälscht Bonbonpapier, oder habt ihr davon schon gehört? Niemand fälscht Kindergartenzeichnungen, aber Van Gogh, Rembrandt, Rubens, Dürer, ja bis hin zu Picasso, die fälscht man. Und das Wesen einer Fälschung ist, durch möglichst größte Ähnlichkeit zu täuschen. Und so wie Gott sich in seinem Sohn, der Mensch geworden ist, offenbart, so wie Jesus sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich reden hört, der hört den Vater. Wer mich handeln sieht, der sieht den Vater handeln. Jesus, der Sohn, offenbart Gott. So hat auch Satan eine Fälschung, die ihn offenbart. Und das ist der Antichristus, der anstatt Christus, der Pseudomessias. Der wird auftreten in dem Anspruch Jesu Christi. Schaut, wir warten auf das Wiederkommen Jesu Christi. Innerhalb der Kirchen, sie mögen sonst eine Stellung haben, wie sie ist, ist aber dieses Bewusstsein immer noch da. Aha, Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Und jetzt ist das Interessante, in allen großen Religionen ist das ein Merkmal, dass man wartet auf eine Gestalt am Ende. Im Islam ist das der verborgene Imam, der kommen soll. Und zwar wird er am Ende der Zeit kommen, wenn der Islam sich in Notsituation befindet. Dann wird der verborgene Imam auftreten. Der Hinduismus glaubt, dass die 10. Inkarnation vom Krishna der Reiter auf dem weißen Pferd sein wird. Ähnliche Elemente findet man in vielen dieser religiösen Ideen. Da ist eine latente Erwartung da. Am Ende der Zeit tritt jemand auf. Und es wird jemand auftreten. Aber das wird noch nicht der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes sein. Sondern unmittelbar bevor er auftritt, bevor er sein Reich aufrichtet, seine Herrschaft offenbar wird, da wird Satan versuchen, durch eine geniale Fälschung die Menschen zu verführen. Genau das hat Jesus gesagt. So ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr annehmen. Ich greife etwas voraus. So wie es eine göttliche Trinität gibt, von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligem Geist, gibt es eine satanische Trinität. Gott Vater steht Satan gegenüber, Gott dem Sohn der Antichrist und Gott dem Heiligen Geist der falsche Prophet, den wir in Kapitel 13 kennenlernen. Und sogar der Gemeinde Jesu steht die Fälschung gegenüber, die Hure Babylon. Er wird seine eigene Kirche haben am Ende. Satan tritt nicht auf mit Hörnern, Pferdefuß und Schwefelgestank, sondern er tritt auf durch Verführung, durch möglichst größte Ähnlichkeit. Wenn ihr hier über die Brücke geht und ihr bleibt mal stehen und schaut auf das Gleisfeld des Bahnhofs, mich richtig erinnere, gibt es da eine Weiche, wo das Gleis für einen Zug gewechselt werden kann. Ist euch aufgefallen, was typisch bei einer Weiche ist? Da wird die Richtung nur ganz allmählich gewechselt. Keine Weiche biegt rechtwinklig ab. Das wäre die Sicherheit für eine Katastrophe. Sondern ganz allmählich. Und dann führt es in eine ganz andere Richtung. So tritt am Ende auch der Antichrist auf. Nicht rechtwinklig, dass jeder merkt, er ist verkehrt. Sondern in möglichst größter Ähnlichkeit. Er wird zunächst glänzend auftreten, wie hier geschildert. Er wird siegend auftreten auf dem weißen Pferd. Er wird den Frieden bringen in politisch wirrer Situation. Und wird von den Völkern als der große Friedensbringer gefeiert. Von den Religionen als der, der alles in der Toleranz vereinigt. Und von den Juden, und jetzt kommt etwas, was viele Christen überrascht, und von den Juden wird er als Messias gefeiert werden. Denn die Juden sind ja in einer ganz elenden Situation. Ich meine nicht die politische Situation in Israel, sondern ich meine die geistliche Situation. Die Juden haben seit fast 2000 Jahren keine Antwort mehr auf Schuld und Sünde. Es gibt keinen Tempel mehr. Es gibt keinen Altar mehr. Und darum auch keine Opfer mehr für die Sünde. Das Judentum ist eine rein moralisch, ethisch, humanistische Religion geworden. Ohne das wesentliche Merkmal der Sünden- und Schuldvergebung. Und es wächst unter den konservativen Juden, und dieser Prozentsatz nimmt zu, wächst der Wunsch, den Tempel wieder zu bauen. Warum? Der Tempel ist die Voraussetzung für den Altar, für das Opfer. In Israel sind alle Vorbereitungen in diesen Kreisen getroffen. Man hat für alle Geräte im Tempel schon die Prototypen fertig. Die Tierzüchter haben bereits die ersten Exemplare reiner, roter Kühe, wo nicht ein weißes Härchen dran sein darf. Denn, um einen Priester einzusetzen, muss er mit der Asche von der roten Kuh entsündigt und geweiht werden. Es ist ein Warten darauf, dass der Tempel wieder gebaut wird. Nur das Problem ist welches? Der Platz ist besetzt. Da auf dem Tempelberg steht der Felsendom. Und der steht, soweit neueste archäologische Vermessungen und Forschungen das belegen, genau da, wo das Allerheiligste war. Und im südlichen Bereich steht die El-Aqsa-Moschee. Sollten die Juden den Versuch unternehmen, beides zu beseitigen, dann ist klar, dass zur selben Stunde über 1 Milliarde Moslems im heiligen Krieg gegen Israel stehen. Und jetzt stellt euch vor, jetzt tritt jemand auf, der Israel in schwerer, bedrängter Situation hilft. Und die Bedrängnis wird zunehmen, so wie es heute ist. Das ist noch friedlich gegenüber den Entwicklungen, die in naher Zukunft sich abspielen werden. Stellt euch vor, es tritt eine Person auf, die Israel in dieser Bedrängnis hilft. Und stellt euch vor, der macht es möglich, den Tempel wieder zu bauen. Könnt ihr nachvollziehen, dass Israel den als was feiert? Als den Messias, den Gesalbten. Denn die Juden haben immer die Vorstellung, der Messias kommt, um das Reich aufzurichten. Was sie nicht begriffen haben, ist, dass der Messias kommt, die Schuld zu sühnen. Da haben sie eine Decke vor den Augen. Und so werden sie aufgrund dieser fehlgeleiteten Erwartung den Antichristen akzeptieren. Und werden ihm zujubeln als den Gottgesandten. Wie die Nationen, wie die Religionen. Aber er täuscht und verführt. Denn was ihm folgt, das ist der Reiter auf dem roten Pferd mit Krieg. Das ist der Reiter auf dem schwarzen Pferd mit Not. Und das ist der Reiter auf dem fahlen Pferd mit Tod, dass ein Viertel der Menschheit ums Leben kommt. Man sagt, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir haben in der deutschen Geschichte, in der jüngsten Geschichte des 20. Jahrhunderts, ein Beispiel dafür. Als 1933 Adolf Hitler gewählt wurde, der ist ja nicht durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen, der ist gewählt worden. Das wissen aber die wenigsten Deutschen und die Alten, die dabei waren, da will es keiner wahrhaben. Das ist das, was mich stört. Keiner wusste was und keiner war dabei. Ich frage mich nur, wie es passieren konnte. Als er 1933 gewählt wurde, da hat der Reichsbischof Müller der Deutschen Evangelischen Kirche von allen Kanzeln folgendes Wort zu Pfingsten verlesen lassen. In der Gestalt unseres geliebten Führers Adolf Hitler hat das deutsche Volk sein neues Pfingsten erlebt. Schaut mal, welch ein Maß an Verblendung. Nur weil dieser Mann vom Herrgott sprach, weil dieser Mann von der Wiederherstellung der Machtstellung und des Ansehens Deutschlands sprach, weil er von der Nation sprach und von den Dingen. Und es waren nur recht wenige Christen, die diese Verführung durchschaut haben. Und die ersten 6 Jahre waren ja auch positiv. Autobahnen wurden gebaut, die Arbeitslosen kamen in Arbeit und vieles andere passierte. Adolf Hitler hat ja mal gesagt, gebt mir 12 Jahre und ihr kennt Deutschland nicht wieder. Das hat er eingehalten, buchstäblich. Aber es fällt auf, dass diese 12 Jahre in 2 Perioden sich unterteilen. In 6 Jahren und 6 Jahren. 33 bis 39, das war offensichtlich eine brillante Phase. Gut, da wurden Juden ins KZ, aber der Führer wird schon wissen, was er macht. 39 bis 45, der Zweite Weltkrieg, der Europa verwüstete. Genauso ist es bei dem Antichristen. Die erste Hälfte der letzten 7 Jahre ist scheinbar positiv. Und deswegen sagt Jesus in den Endzeitreden, wachet, dass ihr nicht verführt werdet. Seid wachsam, dass ihr euch nicht blenden lasst. Seid wachsam, denn hier wird der große Versuch unternommen vom Feind, ehe denn Christus kommt, die Herzen der Menschen auf seine Seite zu ziehen. Wir werden das noch sehen in Kapitel 13. Das ist das Kapitel der Anbetung Satans. Im Gegensatz zu Kapitel 4 und 5 in der Offenbarung. So schließe ich hier, um im Weiteren das auszuführen, denn es kommen weitere Kapitel, die das vertiefen. Und jetzt, nach dem glanzvollen Auftritt der ersten Hälfte, ändert sich plötzlich das Geschehen. Ihm folgt der Reiter auf dem roten Pferd. Und da heißt es, ihm wurde gegeben ein Schwert, das die Menschen sich gegenseitig töteten. Und dann steht im Text dort geschrieben, dass sie einander schlachteten. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, wie kann Gott sowas tun? Das braucht Gott gar nicht tun. Gott braucht nur seine Hand zurückziehen, den Rest besorgen wir selber. Dass es heute so gut geht, dass wir in Europa Frieden haben, ist nichts weiter wie ein gnädiges Halten der Hand Gottes. Aber es zeichnet sich durch die Prophetie ab, dass gerade Europa, das jetzt nochmal eine Zeit der Chance hat, dass hier die Hand Gottes sich langsam zurückzieht. Denn Europa wird das Zentrum mit dem Nahen Osten der Ereignisse werden, die sich hier abspielen. Und so folgt dem Antichristen Krieg, indem er seinen Machtanspruch ausdehnt und sich alle die unterwirft, die nicht wollen. Der dritte Reiter auf dem schwarzen Pferd mit der Waage in der Hand, da wird ausgerufen, dass den Luxusgütern kein Mangel geschehe, aber den Grundnahrungsmitteln Begrenzung geschehe, deutet auf die Not hin, die infolge des Krieges immer kommt. Und der vierte Reiter auf dem fahlen Pferd, sein Name ist Tod und Totenreich. Und ihm wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert. Das erinnert an den Krieg. Mit Hunger, das erinnert an den dritten Reiter. Und mit Pest, Tod, das heißt mit Epidemien, die die Erde heimsuchen. Wir haben uns ja so daran gewöhnt, dass die Wissenschaft uns erklärt, die großen, großen Epidemien, die sind Vergangenheit. Nur, das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es tauchen ganz neue und andere Krankheitserreger auf, die Retroviren, wo HIV ja nur eine Variante ist, tritt mit immer neuen Erbveränderungen auf. Die Grippeviren, die wenigsten wissen, dass unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg mehr Menschen durch die Grippeepidemie gestorben sind als durch den Ersten Weltkrieg. Sie wurde die spanische Grippe genannt. 18 Millionen Menschen starben damals an dieser Grippeepidemie. Und erinnert ihr euch an SARS, an diese Lungenerkrankung in China vor kurzem? Erinnert ihr euch daran, dass im Augenblick da die Überlegung ist, was ist mit der Vogelgrippe, wenn es zu einer Variante kommt im Zusammenhang mit der Grippe, die wir normalerweise mit Schnupfen und mit tränenden Augen überleben? Wir haben bei uns im Nachbarort in Langen haben wir das Bundesinstitut für Serumforschung. Das ist eine geballte Kompetenz an Forschern, die nichts weiter tun, als neue Impfmittel zu entwickeln. Und der Leiter sagte vor kurzem, wir kommen nicht nach den neuen Krankheitserregern Seren entgegenzustellen. Da ist das Lassa-Fieber, da ist das Ebola-Fieber, da ist das Marburg-Fieber. Ich könnte Namen um Namen nennen, die euch vielleicht nicht viel sagen, aber die deutlich machen, die große Selbstsicherheit unter den Medizinern ist einer großen Verunsicherung gewichen. Und die Bibel spricht davon, dass diese Dinge zunehmen werden. Wir sehen, der Antichrist tritt glänzend auf, ihm folgen aber die negativen Dinge. Und jetzt kommen unter dem fünften Siegel, werden die Seelen von Märtyrern unter dem Altar gezeigt. Jetzt muss ich zunächst etwas einfügen. Sowohl für die Stiftshütte als auch für den Tempel ist das Vorbild im Himmel. Als Mose die Stiftshütte bauen sollte, da nahm Gott ihn mit auf den Berg und zeigte ihm in der himmlischen Welt das Urbild. Und er baute nach diesem Urbild die Stiftshütte in dem Rahmen, wie Israel den Gottesdienst hatte. Das gleiche war bei David. Als David aufgrund seines Übermuts die Volkszählung anordnete und ein Gericht über Israel kam, da trat er dem Todesengel entgegen und er opferte Gott ein Opfer und erwartete, was geschehen sollte. Da fiel Feuer vom Himmel und zündete das Opfer an und David wusste, Gott ist versöhnt. Dann ging er nach Hause und in jener Nacht zeigte Gott ihm in einer Traumvision das Urbild des Tempels und gab ihm die Blaupausen, die Zeichnung für den Bau des Tempels, den sein Sohn Salomo baute. Das heißt, der Grundgedanke des Tempels ist im Himmel. Da ist in der Mitte das Allerheiligste, da thront Gott. Da ist der nächste Bereich, das Heiligtum, da wird Gott angebetet. Da ist der nächste Bereich, da ist der Zugangsbereich durch die Opfer. Und da ist im weiteren Bereich das endlos weite Meer derer, die den Thron umgeben. Dieses Urprinzip ist im Himmel und das wird hier angesprochen. Und jetzt heißt es, ich sah die Seelen der Märtyrer, die um ihres Zeugnisses willen geschlachtet wurden, die nicht dem Antichristen folgen. Und es heißt dort, sie riefen mit lauter Stimme, wann wirst du gerechtes Gericht üben? Die Märtyrer fragen nicht warum, sondern wann. Damit wird deutlich, am Ende der Zeit wird es auch eine Auseinandersetzung zunehmender Art geben, wo der Antichrist als Statthalter Satans, die ihm nicht folgen, verfolgen wird bis hin zum Martyrium und zum Tod. Ich wiederhole, was ich gestern gesagt habe. Es ist keine biblische Lehre, dass die Gemeinde Jesu vor allem bewahrt wird. Heute sterben nach den Statistiken, die Missionswissenschaftler jedes Jahr herausgeben, und im letzten Jahr 2003 waren es 160.000 Christen sind um ihres Zeugnisses willen gestorben. 200 Millionen Christen können ihren Glauben nur unter Druck und Verfolgung ausleben. Leute, dass es bei uns nichts kostet, Christ zu sein, das ist die Ausnahme. Wir können nicht erwarten, dass das so bleibt. Ich will nicht schwarz malen. Ich will nur zum Realismus führen, dass wir erkennen, wir sind ja nicht berufen, ewig hier auf der Erde zu leben. Unsere Berufung ist ja einmal bei Gott zu sein. Und so spricht die Offenbarung davon, dass in dieser letzten Zeit, in der Auseinandersetzung zwischen Christus und Antichristus, Märtyrer sein werden. Sowohl unter Christen, als auch unter Juden, die dem Antichristen nicht folgen, als auch unter den Nationen, die sagen, nein, einem solchen Despoten folgen wir nicht. Und dann folgt das sechste Siegel und damit das Ende dieser antichristlichen Zeit. Und da heißt es, ich sah, als das Lamm das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Wer jetzt das Alte Testament gut kennt, der weiß, wo immer die Propheten im Alten Testament vom Tag des Herrn, das heißt von der letzten Zeit, reden, ist von einem gewaltigen Erdbeben die Rede. Von einem Erdbeben, wo im Weiteren gesagt wird, da werden die Inseln von ihren Orten verrückt und die Berge ebenso. Da heißt es nämlich im Weiteren in Vers 14, jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Wie geschieht das? Schaut, am Ende dieser antichristlichen Zeit kommt Jesus wieder. Dann kommt Jesus aber nicht als kleines Kind in Windeln gewickelt in der Krippe liegen. Dann kommt er als Sohn Gottes wieder, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben sind. Wenn seine Füße den Ölberg berühren, dann wird die ganze Erde erschüttert werden. Der Ölberg wird zerreißen, wie Zacharia 14 sagt. Und dann werden die Schollen der Erde aufbrechen. Kontinente werden sich senken, Inseln verschwinden, Berge verrückt werden. Das wird ein kontinentales Ereignis werden, dieses gewaltige Erdbeben am Ende. Aber noch mehr. Und da heißt es, die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Davon sprechen alle Propheten, von den kosmischen Veränderungen. Und der ganze Mond wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine Feigen abwirft. Sterne? Wenn wir in einer klaren Winternacht gen Himmel schauen, dann sehen wir etwa 3.500 Sterne. Jeder dieser Sterne ist eine Sonne. Wenn der auf einer davon auf die Erde fällt, das ist, als würde ein Tropfen auf eine heiße Herdplatte fallen, einmal zischen und weg wär's. Nein, die Sterne vom Himmel, das meint etwas anderes. Vor Jahren, ich kam gerade zurück von einem Dienst, war einige Stunden gefahren, dann ist man noch ein bisschen aufgedreht, und so setzte ich mich hin und schaute in den dritten Programm in Deutschland, da gibt es abends spät immer noch interessante Sendungen. Und ich sah, da war eine Sendung, Bomben aus dem Weltall. Da dachte ich, irgend so ein blödsinniger Science-Fiction. Aber was mich stutzig machte, in dem Programmhinweis waren Namen führender Wissenschaftler der NASA und Astronomen angegeben. Die Namen kannte ich, da dachte ich, komisch. Gibt das jetzt eine kritische Auseinandersetzung? Na, jedenfalls schaute ich mir die Sendung an. 2 Stunden dauerte sie und ich saß wie angewurzelt da und verfolgte mit, worum es ging. Erinnert ihr euch, als Präsident Reagan den sogenannten Krieg der Sterne befahl, mit weltraumgestützten Laserwaffen angreifende Raketen der Sowjetunion abschießen wollte? Für diesen Rüstungsauftrag musste das amerikanische Militär völlig neue Radargeräte entwickeln. Und als diese Geräte entwickelt wurden und als man diese Geräte ausprobierte und damit dann in den Raum hinein blickte oder die Signale, die als Echosignale zurückkamen, aufnahm, erlebte man eine Riesenüberraschung. Wir alle wissen, in der Mitte ist die Sonne, da kreist dann die Venus, die Erde, der Mars und Neptun und all die Planeten rum. Aber was uns gar nicht so im Bewusstsein ist, dass der Raum um die Sonne angefüllt ist von einer unbegreiflich hohen Zahl von Himmelskörpern, die wir nicht sehen. Und jetzt will ich es kurz machen. Diese Erprobung, Erforschung ergaben, dass es etwa 10.000 Himmelskörper gibt, von einem Durchmesser größer als 100 Meter, der die Umlaufbahn der Erde berühren. Innerhalb unseres Sonnensystems. Und von daher taucht immer wieder die Frage auf, kommt es zu einer Kollision? Und jetzt sagt uns Lukas 21 in dieser Endzeitrede, Jesus sagt er selber, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Die Balance, die jetzt da ist, wird erschüttert werden und dann wird es auf diese Erde nur noch so prasseln. Aus dem Bereich der Meteore, Meteoriten, der Kometen und der Asteroiden. Hier heißt es ja, wie ein Baum, der im Sturm die Früchte abwirft, da prasselt das auf dem Boden, sodass hier am Ende der Zeit kosmische Ereignisse einsetzen, die werden wir noch sehen. In den weiteren Kapiteln, da komme ich dann drauf zurück. Und dann heißt es weiter, und dann heißt es im Weiteren dort, der Himmel schwand dahin wie ein Buch. Gewaltige meteorologische Stürme werden über die Erde fegen. Jeder Berg, jede Insel wurden von den Stellen gerückt. Die Könige der Erde, die Großen, die Obersten, die Reichen, die Mächtigen, jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen, in die Felsen der Berge. Die Schweizer Bunker werden alle überfüllt sein. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Damit ist jetzt das Ende dieser Zeit des Antichristen gezeigt, wenn Christus wiederkommt. Der erste Durchlauf ist geschehen. Glänzendes Auftreten, gefolgt von Krieg, Not und Tod, begleitet durch Martyrium und am Ende gewaltige, katastrophale Veränderung mit der Wiederkunft Jesu Christi auf die Erde, wenn er sein Reich aufrichten wird. Bislang ist in den hier gelesenen und behandelten Texten von der Entrückung der Gemeinde noch gar nicht die Rede. So ist die Frage, warum ist das für uns wichtig? Wir werden noch sehen, warum das wichtig ist. Jetzt folgt Kapitel 7. Und jetzt kommt wieder das System oder dieses Modell, das uns hilft. Jetzt wieder ein Blick in die unsichtbare Welt. Kapitel 7 zeigt uns einmal 144.000, die versiegelt sind, und zeigt uns eine unzählbare Schar vor dem Thron Gottes.